Hallo, ich darf euch einmal Christian Schwert vorstellen. Der hat den Lehrstuhl für Medienpädagogik auf der Universität Wien. Forscht in den Bereichen Medienpädagogik, Medienkompetenz, Medientheorie, Game-Based Learning und digitaler Kultur. Und wird uns, nachdem hier doch einige Programmierer unter uns sein werden, und wir doch alle damit das Leben von anderen Menschen doch sehr beeinflussen, erzählen, was die Kybernetik mit der Ideologie der Homöostase zu tun hat. Bühne frei für Christian Schwert.
Ganz herzlichen Dank für die Gelegenheit, hier ein bisschen vorzutragen. Ich bin jetzt sozusagen der Alien irgendwie, der aus der anderen Welt kommt, aus einer eher geisteswissenschaftlichen Sichtweise, die für die Pädagogik typisch ist, auf Computertechnologie schaut. Es hat für mich persönlich eine längere Geschichte, weil ich vor gefühlt 100 Jahren mal nach dem Volkszählungsurteil in Deutschland und dem vorausgehenden Widerstand gegen die Volkszählung mit der kritischen Bewegung Institut für Kommunikationsökologie und dem Forum Informatikerinnen für Frieden und Verantwortung zusammengearbeitet habe und mich da schon aus heutiger Sicht relativ früh ein bisschen mit dem Nachdenken über Computertechnologie beschäftigt habe. Ich hatte irgendwie bei der Planung der Veranstaltung den Titel vorgeschlagen und hatte eigentlich gedacht, dass er nicht genommen wird, weil ich angenommen hatte, dass das Thema schon zu ausgelutscht und langweilig ist, weil das Buch von Weizenbaum, auf das der Titel anspricht, Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft 1976 erschienen ist und auch relativ bekannt geworden ist, sodass ich gedacht habe, irgendwie das interessiert wahrscheinlich eh niemanden mehr. Dem war aber nicht so. Deswegen stehe ich jetzt hier, was mich sehr freut. Ich muss also alle diejenigen, die sich mit der Frage der Kybernetik, der kybernetischen Theorie und der kybernetischen Ideologie schon mal beschäftigt haben, um ein bisschen Geduld bitten. Vielleicht können wir dann in eine interessante Diskussion eintreten. Ich werde versuchen, mich kurz zu fassen. Für diejenigen, die das sich noch nicht zu Gemüte geführt haben, ist das vielleicht eine interessante Gelegenheit, sich damit ein bisschen auseinanderzusetzen. Die Geschichte des Bereichs der Informatik, Informatik und Gesellschaft heißt und der insgesamt ein bisschen mit kritischem Nachdenken über Computertechnologie und die Nebenwirkungen zu tun hat, ist im Wesentlichen ausgelöst worden von Josef Weizenbaum, der einer der Computerpioniere war, der an der Entwicklung von verschiedenen Systemen mitgearbeitet hat. Das ARPANET zum Beispiel, das er mitgestaltet hat, ist ja relativ bekannt geworden dann im Laufe der Zeit, insbesondere mit den Nachfolgern. Er ist auch einer der ersten KI-Forscher und hat angefangen, künstliche Intelligenzsysteme zu machen. Und dieser Umstand hat dann bei Weizenbaum dazu geführt, dass er seine Perspektive darauf verändert hat. Und zwar wegen einem berühmt gewordenen Beispiel, das sicher alle kennen, das ist ELIZA, das Kommunikationsprogramm, das er geschrieben hat, das bekannterweise irgendwie aus einer relativ schlichten Engine besteht, die im Wesentlichen mit einer einfachen Tabelle arbeitet und auf bestimmte Keywords hin dann bestimmte Antwortsätze generiert. Es ist deswegen interessant geworden, weil er ja von dieser ELIZA eine Variante gebaut hat, die Doktor geheißen hat. Und diese Doktor-Variante hat probiert, die Psychotherapie-Variablen, die Rogers entwickelt hat, Kongruenz, Akzeptanz und Empathie, nachzubilden. Und was dann passiert ist, ist, dass erstens zur Überraschung von Weizenbaum ganz viele Menschen hingegangen sind und sich mit dem Computer über ihre persönlichen Probleme unterhalten haben. Das war das Erste, was ihn zunächst mal irritiert hat. Was ihn dann aber völlig überrascht hat, war, dass auch Psychotherapeuten die Idee aufgegriffen haben und dann gesagt haben, das ist doch wunderbar, da können wir doch hingehen und Psychotherapie so in naher Zukunft automatisieren. Und das war etwas irgendwie, was Weizenbaum dann doch sehr merkwürdig fand, wegen der Vorstellung des Menschen, die damit verbunden ist, die diese Psychiater offensichtlich hatten, oder wegen der Vorstellung von Maschinen, die sie hatten, weil sie sich möglicherweise gar nicht so genau auskannten und nicht wussten, wie diese Maschinen funktionieren. Deswegen eröffnet dieses Buch die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft ja mit einer längeren Erklärung der Funktionsweise von digitalen, elektrischen, Turing-mächtigen Maschinen, weil er erstmal vor Augen führen wollte, wie eigentlich Computer arbeiten. So, das ist natürlich immer noch aktuell, weil wir haben immer noch irgendwie mit digitalen, elektrischen, Turing-mächtigen Maschinen von Neumann-Architektur zu tun. Die Erklärung von Weizenbaum irgendwie ist ganz gut und auch für Anfänger geeignet. Weizenbaum ist also durch dieses Erlebnis, durch diese Reaktion auf Computer in eine kritische Reflexion dessen, was er da eigentlich macht, getreten. Und ein Punkt, den er herausgearbeitet hat, war seine Sorge, dass menschliche Urteile an Maschinen abgegeben werden. 1976, das hat an Aktualität wenig verloren. Die Sorge, dass menschliche Urteile an Maschinen delegiert werden. Und er hat darauf aufmerksam gemacht, dass wenn man das macht, wenn man menschliche Urteile an Maschinen delegiert, dass man dann Werkzeuge produziert und diese Werkzeuge zu Symbolen werden, weil sie dann irgendwie so in Metaphern und Mythen transformiert werden. Und die Verbreitung dieser Metaphern und Mythen werden dann zentral für symbolische Neuerschaffungen der Welt, die neue Wirklichkeiten schaffen. Ein einfaches Beispiel dafür, was aktuell mal wieder, das hat Weizenbaum, glaube ich, auch schon umgetrieben, das hat Weizenbaum noch nicht umgetrieben. Aber ein Beispiel, das aktuell viel diskutiert wird, sind ja neuronale Netzwerke. Und die Frage, werden neuronale Netzwerke irgendwie, wenn sie denn jetzt noch ein bisschen komplexer werden, 2020 oder 2022 ist, glaube ich, avisiert, werden neuronale Netzwerke dann nicht irgendwie neuronale Netzwerke Bewusstsein erreichen können, wenn sie so viele Neuronen haben wie das Gehirn und anfangen können zu denken. Und das ist ein Symbol. Dieses neuronale Netzwerk ist sozusagen ein Symbol, mit dem jetzt der Mythos, Computer werden denken können, verbunden ist. So, ich meine, ich bin Geisteswissenschaftler, ich finde die Vorstellung absurd, auch aus theoretischen Gründen, aber der Glaube daran, dass das passieren wird, ist verblüffend weit verbreitet. Diese ganze Transhumanismusgeschichte, also ich nehme das immer wieder irgendwie fasziniert irgendwie zur Kenntnis. Okay, also das war ein Punkt, den er kritisiert hat, und er hat gesagt, da sollten wir uns auf keinen Fall darauf einlassen, das ist brandgefährlich, das kann man an Maschinen nicht übergeben, und man muss darauf achten, dass die eigentliche Entscheidungsgewalt immer in menschlicher Hand bleibt. Sodass Menschen die Kontrolle behalten und nicht ihre Entscheidungen von Maschinen vorgeschrieben kriegen. Auch keine ganz neue Idee. Es gibt aber eine ganze Reihe von sich mittlerweile etablierenden kulturellen Praktiken, die zeigen, dass das so ganz nicht funktioniert. Ich habe ein paar Beispiele jetzt aus der Uni Wien mitgebracht, weil das für mich naheliegend ist, weil ich da arbeite und deswegen irgendwie diese Beispiele immer vor Augen habe. Ein Beispiel, was ich in der Hinsicht interessant fand, war, dass die Empfehlungen des Senats der Uni Wien für die Curriculumentwicklung, also für den Bau von Lehrplänen, die Maßgabe enthalten, dass wir die Curricula so bauen müssen, dass sie mit den bestehenden Systemen auch administrierbar sind. Anders gesagt, wir müssen die Curricula an die Systeme anpassen und nicht umgekehrt. Ja, ich beschäftige mich schon länger damit irgendwie. Ich neige zu der Haltung, dass die Systeme an meinen Bedarf anzupassen sind und nicht umgekehrt. Aber das ist mit der Verwaltung irgendwie schwer zu verhandeln. Irgendwie, die finden diese Haltung immer ein bisschen irritierend und machen das in der Regel nicht. Dann muss man zu subversiven Praktiken greifen, das irgendwie unterlaufen. Das machen Pädagogen eh gerne. Aber eigentlich ist das nicht ganz im Sinne des Erfinders. Okay, Weizenbaum hatte aber ein anderes Beispiel vor Augen, das ihn sehr beschäftigt hat und das immer noch auch aktuell ist. Das ist Kriegsführung. Er hat gesagt, Informatiker müssen ihre Verantwortung wahrnehmen. Sie müssen verantwortlich für das sich fühlen, was sie tun, insbesondere wenn sie zum Beispiel Waffentechnologien entwickeln. Und das Beispiel, was er vor Augen hatte, war naheliegenderweise das Problem, das die Kollegen von der Physik am Hals hatten. Weil die haben die Atombomben gebaut und das hat zu gewissen Problemen geführt, die uns auch immer noch beschäftigen. Und es gibt viele Leute, die sagen, das hätten die Kollegen vielleicht besser bleiben lassen sollen, das mit den Atombomben, und sich stattdessen irgendwie mit anderen Dingen beschäftigen sollen. Ähnliches in der Informatik zu diskutieren, hat Weizenbaum sozusagen auf die Tagesordnung gesetzt. Gut, das reicht eigentlich, glaube ich, irgendwie zu Weizenbaum. Was Weizenbaum da aufgegriffen hat und worauf er reagiert, ist tatsächlich schon älter. Und das führt zu der kleinen Modifikation, die ich vorgenommen habe in dem Titel, weil Computer nur Ausdruck von einer Theorie sind, die nicht nur in der Informatik, sondern auch in ganz vielen anderen Feldern verbreitet ist. Und das ist die Theorie der Kybernetik. Kybernetik ist wahrscheinlich bekannt, nehme ich mal an. Das ist Norbert Wiener, der den Gedanken der Kybernetik wesentlich transportiert hat und bekannt gemacht hat. Übrigens auch in Reaktion oder in Auseinandersetzung mit Kriegstechnologie. Es ist ja irgendwie im Informatikbereich sehr viel in Auseinandersetzung mit Kriegsbedürfnissen entwickelt worden. Wiener war Mathematiker. Er hat wie Weizenbaum am MIT gearbeitet. Ich weiß gar nicht, ob die sich da getroffen haben. Da hatte ich nicht die Zeit für das nachzugucken. Er hatte auch wie Weizenbaum, das ist eigentlich ganz interessant, irgendwie so die Verbindung USA-Deutschland. Weizenbaum hat musste emigrieren. Er war Jude wie Wiener. Wiener ist dann nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwie auch nach Deutschland, vor dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland gewesen, hat das studiert da irgendwie Ideen und Theorien entwickelt. Vor allen Dingen Mathematik, Problem der Berechenbarkeit. Ich nehme mal an, diese ganze Geschichte ist bekannt. Die Idee der Kybernetik, die er in die Welt gesetzt hat, bringt ein paar zentrale Begriffe mit sich, die sich an vielen Stellen wiederfinden. Das erste ist System. Es geht um Systeme und die Steuerung von Systemen. Systemtheorie. Das zweite, was er ganz zentral gemacht hat, war Information. Und das ist wirklich eine interessante Sache, weil er Informationsverarbeitung, die vorher nur als technisches Problem gegolten hat, in alle möglichen Bereiche ausgedehnt hat, und zwar vor allen Dingen auch für lebende Wesen. Das heißt, die Kybernetik betrachtet lebende Wesen genauso wie Technik als informationsverarbeitende Systeme und macht keinen systematischen Unterschied zwischen der Technik oder technischen Anwendungen, physikalischen Prozessen und lebenden Systemen. Die Systeme werden dann beschrieben, insbesondere mit dem Konzept des Regelkreises. Das Konzept des Regelkreises mit dem Thermostaten ist wahrscheinlich auch bekannt. Ja? Gut, wenn das keiner den Kopf schüttelt, irgendwie passt. Die Regelkreise dienen dazu, dass Systeme sich an vorgegebene Größen anpassen. Also die Anpassung an vorgegebene Maßstäbe ist ein wesentliches Merkmal von Regelkreisen. Und diese Idee, dass Systeme sich selbstständig an Umweltbedingungen anpassen, die ist ziemlich zentral geworden und die bestimmt heute die Art und Weise, wie wir in unserer Gesellschaft zusammenleben, zu einem ganz erheblichen Maße. Neben dieser Idee des Regelkreises ist mit der Idee der Kybernetik verbunden das Konzept der Homöostase. Und die Homöostase meint einen Gleichgewichtszustand. Die Idee der Homöostase geht davon aus, dass Systeme sich selbstständig in einen Gleichgewichtszustand bringen. Und wenn man sie aus dem Gleichgewicht rausschiebt, von alleine wieder in das Gleichgewicht zurückgehen. Okay, diese Idee der Steuerung und der Selbstregulation autopoetischer Systeme, die hat sich sehr weit verbreitet, weil Wiener nicht zuletzt durch die Organisation der Macy-Konferenzen dafür gesorgt hat, dass es an ganz vielen Stellen zentral geworden ist. Ich überlege gerade, ob das Zitat da jetzt... es gibt noch eine Idee, die mit der Homöostase verbunden ist. Wiener hat gesagt, dass autopoetische Systeme Mechanismen enthalten, die, wenn man sie irritiert, wieder in einen Normalzustand bringen. Das heißt, wir haben hier eine Idee von Normalität und damit gesetzt, dass Systeme sich in einen gesetzten Normalzustand bringen sollen. Und das wird damit, ohne dass das da diskutiert worden ist, zu einem Wert, zu einer Vorgabe, an der sich jetzt ganz viele Bereiche orientieren sollen. Ich kann das irgendwie an einem Beispiel nennen. In der Bildungswissenschaft ist relativ weit verbreitet die Luhmannsche Systemtheorie. Und Luhmanns Systemtheorie exekutiert sozusagen diese kybernetische Ideologie, die in diesem Kontext entstanden ist. Da findet man auch die ganze Terminologie wieder, die damit irgendwie zur Maßgabe des Verständnisses der Gesellschaft wird. Und das ist hier sozusagen der entscheidende Point. Die Kybernetik und die wird zu einer Ideologie, die zentral wird zum Verständnis von Gesellschaft und von Menschen. Das kann man jetzt schön sehen am Beispiel der Pädagogik. Das war dann etwas später. Das ist Skinner. Skinner ist in der Pädagogik relativ bekannt geworden, weil er die Idee des operanten Konditionierens entwickelt hat und damit verbunden die Idee, dass man durch operantes Konditionieren Lernprozesse optimieren kann. Wenn ich jetzt die Kybernetik nehme, der Lernende ist sozusagen ein System und ich muss jetzt dieses System in einen Regelkreis bringen, das ihn dann durch eine entsprechende Steuerung dazu führt, dass der Sollwert, das ist dann das Lernziel, dass der Sollwert eingehalten wird. Also effiziente und effektive Steuerung von Lernenden zu Lernzielen mit Hilfe von Computertechnologie. Ein Thema, das uns immer noch umtreibt. Programmierte Unterweisung funktioniert relativ einfach. Ich kriege eine Multiple-Choice-Frage, 4 Antwortmöglichkeiten. Ich wähle eine aus. Wenn ich die richtige gewählt habe, kann ich weitergehen. Wenn ich die falsche gewählt habe, muss ich es nochmal versuchen. Das war die erste Variante. Und da kommt schon eine interessante Parallele zur Computertechnologie, weil diese erste Variante ist einfach nur so linear. Und das ist wie ein Batch-Job. Ja, Batch-Jobs irgendwie, ich habe irgendwie als Studienassistent noch Batch-Jobs irgendwie in der Gegend rumschleppen müssen. Die kamen in Form von solchen Karteikartenstapeln und die musste man dann in die Maschine tragen irgendwie und sehr freundlich sein, damit der Operator das einlegt. Diese Idee ist dann weiterentwickelt worden der Weiterentwicklung von Programmiersprachen, weil dann fortgeschrittene Konstrukte wie Verzweigungen, Schleifen und Ähnliches eingeführt worden sind. Und das hat man dann direkt auch für Lernprozesse benutzt. Man ist dann hingegangen und hat dann gesagt, okay, wenn der Lernende die Frage nicht richtig beantwortet, dann bleibt er nicht einfach stehen, sondern dann geht er sozusagen in eine Schleife rein, in der er dann das lernt, was ihm fehlt, wenn er so falsch geantwortet hat. Und dann geht er wieder zu einer anderen Stelle zurück. Das war die Idee, die mit der programmierten Unterweisung in der fortgeschrittenen Variante mit den Schleifen vor dem Hintergrund der kybernetischen Ideologie entwickelt worden ist. Und es gibt wahnsinnig viele Forschungen dazu über die Frage, wann mache ich jetzt welche Typen von Schleifen, wo sollen irgendwie Informationsinputs erfolgen. Und das Ganze ist modelliert worden mit mathematischen Methoden, informationstheoretischen Methoden vor dem Hintergrund des kybernetischen Gedankens, dass alle lebenden Systeme auch nichts anderes sind als informationsverarbeitende Systeme. Die Lernenden sind also betrachtet worden wie informationsverarbeitende Systeme. Gut, das ist übrigens, also diese Strategie ist immer noch das Wesentliche, was es an automatischer Steuerung von Lernprozessen gibt. Aktuelles Beispiel Khan Academy. Ich weiß nicht, ob jemand die Khan Academy schon mal ausprobiert hat, die arbeiten mit genau solchen Verfahren, oder Newton, irgendwie aktuelles Lernmanagementsystem, das mit künstlicher Intelligenz irgendwie arbeitet. Die haben irgendwie wahnsinnige Versprechen. Was sie irgendwie machen, ist eigentlich nur programmierte Unterweisung. Das ist das, was dahinter liegt. Es gibt noch eine Anekdote, die ich da erzählen sollte, die immer wieder zu Missverständnissen und Irritationen führt. Ich hatte schon gesagt, diese Entwicklung im pädagogischen Bereich ist verbunden mit der Entwicklung auch von Programmiersprachen. Die Anfänge der Programmiersprachen gehen natürlich zurück irgendwie auf die Anfänge des Compilerbaus, und den ersten Compiler hat gebaut Grace Mary Hooper, und der Artikel, in dem sie diesen Compiler beschrieben hat, hieß How to Educate a Computer. So, das macht mir jetzt immer noch Probleme, weil das hat den Effekt, dass ich immer noch erklären muss, irgendwie, dass das, was wir sagen, was wir machen, wenn wir fragen, wie erziehe ich ein Kind, mit der Frage, wie erziehe ich einen Computer, nichts zu tun hat, weil das zwar das gleiche Wort ist, es aber zwei völlig unterschiedliche Bedeutungen sind. Das zieht sich aber durch. Es gibt ganz viele solche Begriffe wie Intelligenz, Denken und Ähnliches, die jetzt in verschiedenen Kontexten benutzt werden und die dann irgendwie zu so interessanten symbolischen Bedeutungskonstruktionen führen, weil sie in einen Kontext verschoben werden, dann irgendwie noch so ein bisschen so eine Bedeutungsschleppe hinter sich herziehen, die eigentlich mit dem neuen Kontext gar nichts zu tun hat. Übrigens, wer Science Fiction mag, ne? Skinner hat ein Science Fiction geschrieben, Walden 2, in dem er mal beschrieben hat, wie man sich eine Welt vorzustellen hat, die so gesteuert wird. Okay, die Entwicklung ist dann ein bisschen weitergegangen von den Dialogsystemen im Blick auf künstliche Intelligenz, und der nächste große Schritt war der General Problem Solver von Newell und Simon, indem man jetzt Problemlösestrategien, die das menschliche Gehirn benutzt, implementiert, denken lernen sollte. Okay, das hat parallel im pädagogischen Bereich geführt zur Entwicklung intelligenter tutorieller Systeme. Die sind in dem Zusammenhang aufgekommen. Bei intelligenten tutoriellen Systemen war jetzt die Vorstellung, ich gucke mir an, wie Lehrerinnen und Lehrer Probleme lösen. Wenn ich weiß, wie die das machen, implementiere ich diese Technik, die die Lehrer benutzen, und dann können Computer das auch. Und durch die semantischen Technologien, die hier hinterstanden, und die Netzwerkmodellierung, sollte es jetzt also möglich sein, dass Computer dadurch, dass man jetzt diese Strategien, die Lehrerinnen und Lehrer benutzen, auch auf Computer überträgt und dann wieder das Gleiche macht, was vorher auch schon versprochen worden ist. Man kann Lehrerinnen und Lehrer ersetzen durch Computer. und damit natürlich irgendwie Lernprozesse individualisieren, effizienter gestalten, effektiver gestalten und insgesamt natürlich viel kostengünstiger, weil ich nicht mehr die ganzen Lehrerinnen und Lehrer bezahlen muss. Und dadurch die Angelegenheit beschleunigen. So aus pädagogischer Sicht wirft die Angelegenheit ein paar Probleme auf. Und ich habe zwei Videos mitgebracht, die das veranschaulichen. Wenn man nämlich Computer mit Menschen vergleicht, stellt man fest, dass es doch gewisse Unterschiede gibt. Hier ein Beispiel für das, was Menschen machen, wenn man sie in neue Umgebungen steckt, wo es etwas zu entdecken gibt. Das ist meine jüngste Tochter. Und sie macht halt das, was Babys in dem Alter machen irgendwie, wenn man sie in so eine Umgebung setzt. Sie fängt an, irgendwie das Zeug zu explorieren. Vielleicht eine lustige Anekdote dazu. Als mein erstes Kind geboren worden ist, habe ich mich gefragt, irgendwie, wie kriege ich jetzt irgendwie so dieses ganze Wissen, so 2000 Jahre abendländische Kultur bloß in dieses Kind rein? Wie kriegt man ein Kind dazu, dass es anfängt zu lernen? So, und ich habe sehr schnell entdeckt, dass es eine sehr einfache Strategie gibt dafür. Ich habe alles Mögliche verboten. Denn auffordern, etwas zu lernen, muss man ein Kind nicht. Das machen die von ganz alleine. Die erobern sich die Welt und man muss jetzt nur sie davon abhalten, dass sie sich selbst dabei schädigen und den ganzen Rest kann man eigentlich den Kindern überlassen. Nicht so ganz irgendwie, also wenn ich das jetzt sagen würde, dann wäre ich meinen Job los irgendwie, weil dann wäre Pädagogik überflüssig, aber na gut, irgendwie. Also Pädagogen sind ja diejenigen, die die Kinder bewachen und schützen, also beschützen muss man sie immer noch. Das ist also etwas, was Kinder machen. So, und das war jetzt sozusagen ein kontrolliertes Experiment. Ne? Sie sehen irgendwie die Umgebung, irgendwie, was das Kind irgendwie macht. Und jetzt habe ich das Gleiche gemacht mit diesem Laptop. Und es war ein bisschen enttäuschend. Das Ding blinkt irgendwie so ein bisschen rum, ne? Wie Laptops das so machen, aber es passiert nichts. Und man kann schon irgendwie sehen, dass es gewisse Unterschiede gibt irgendwie zwischen Menschen irgendwie und der Maschine, die doch zeigen, dass die These der Kybernetik, dass Menschen genauso wie Algorithmen verarbeitende Maschinen einfach nur informationsverarbeitende Systeme sind, nicht so ganz überzeugt. Menschen sind nicht nur informationsverarbeitende Systeme. Ein Argument, das aus geisteswissenschaftlicher Richtung schon gelegentlich mal vorgebracht worden ist, das wird Sie wahrscheinlich nicht so wahnsinnig überraschen. Ich habe natürlich irgendwie, ich will Ihnen das dritte Video nicht vorenthalten, irgendwie, weil es ist nicht so einfach, irgendwie unter der Bedingung, dass man ein Baby da hat, irgendwie so eine Aufnahme zu machen, weil dann irgendwie sehr schnell es zu einer Begegnung der dritten Art kommt. Man kann hier schon schön dran eine vielleicht lustige Anekdote sehen. Ich werde öfters gefragt, ob ich eigentlich so den Gebrauch von Computern oder Tablets für Kinder für schädlich halte. Und ich sage immer gerne, das nicht, umgekehrt schon. Weil, also ich war schon nervös, so, ob der Laptop das überlebt irgendwie, weil wenn die Kleine diesen hier macht irgendwie, dann ist das Ding hinüber, ne? Aber nein, so, das ist, ne, das gute Idee, das Handy passt dazu, ne, WLAN aufdrehen irgendwie und los geht's, ne, das. Aber Sie werden sehen irgendwie, das entpuppt sich doch als relativ langweilig, die Technik, ne, hält das Ding das aus, wenn die das jetzt fallen lässt? Wie gesagt, irgendwie, man, Erziehung besteht im Wesentlichen darin, irgendwie Sachen zu verbieten, wie zum Beispiel Handys in der Gegend rumwerfen. Nein, es, aber ich kann Ihnen sagen, es lebt noch. Okay, ich glaube, das Beispiel irgendwie soweit deutlich. Ich wollte jetzt zwei Theorien ergänzen, um das ein bisschen zu reflektieren und deutlich zu machen, welche Perspektive damit verbunden ist. Die erste Perspektive stammt von Roland Reichenbach, der ist Bildungswissenschaftler und beschäftigt sich viel mit, also er macht allgemeine Pädagogik und beschäftigt sich viel mit der Frage, was Bildung ist. Und auch mit der Frage, was Bildung ist unter der Bedingung, sagen wir unter postmodernen Bedingungen. Es wird nicht dabei berücksichtigt, wie stark dieses postmoderne Denken von der Verbreitung von Computertechnologie beeinflusst ist. Das wäre nochmal ein interessanter Punkt. Das wird hier nicht berücksichtigt. Aber die These, die er gesagt hat, die er gemacht hat, ist ganz interessant. Er sagt nämlich irgendwie, das sich selbst vollständig transparente Subjekt, das sich selbst also jetzt komplett erkennen und dann selber bestimmen kann, das ist eigentlich eine Illusion. Das können wir nicht realisieren. Der Mensch kann sich letztlich nicht selber bestimmen. Was er aber kann, ist, er kann so tun, als ob er sich selbst bestimmen könnte. Und das macht er dann zum Bildungsideal, indem er sagt, das Ideal ist nicht, gebildet zu sein. Das kann man auch schlecht operationalisieren, weil man das von außen nicht sieht, sondern das Ziel ist, so zu tun, als wären wir gebildet. Und das ist eigentlich eine ganz interessante Strategie. Damit wird die Angelegenheit zum Spiel, so der Spielgedanke, irgendwie ist ja auch relativ weit verbreitet. Und das, was Reichenbach dann in den Mittelpunkt setzt, ist die Figur des Dilettanten. Er sagt also nicht, wir sollen uns selbst so letztlich und vollständig selbst bestimmen, sondern wir können nur zu Dilettanten unserer selbst werden, weil wir uns letztlich gar nicht selbst bestimmen können. Dafür schlägt er jetzt vor, dass wir Tricks benutzen und Techniken benutzen, um uns selber zu steuern. Und an der Stelle kann man jetzt die Verbindung zur Computertechnologie herstellen. Wenn ich nämlich hingehe und Computer dazu benutze, um mich selber auszutricksen, dann habe ich damit ein Mittel an der Hand, mich selbst zu reflektieren und so zum Dilettanten meiner selbst zu werden. Und da kann man jetzt schön einen Unterschied sehen zu der Idee, dass ich mit kybernetischen Technologien in Regelkreisen den Mensch als System steuere. Dann werde ich nämlich von außen gesteuert und ich darf nur noch die Probleme lösen, die mir vorgegeben sind. Wenn ich die zweite Variante wähle, dann benutze ich den Computer, um mich in Distanz zu mir selbst zu setzen und anzufangen, über mich selbst nachzudenken. Das berücksichtigt dann die Unvollständigkeit. Die Unvollständigkeit der Selbstbeherrschung macht eigentlich den Menschen ja ein Stück weit aus. Wir können uns nicht letztlich irgendwie kontrollieren, wir können uns nicht letztlich steuern, was den Nebeneffekt hat, dass wir unter der Bedingung unvollständiger Informationen ohne weiteres handlungsfähig sind. Ich kann auch bei völlig widersprüchlichen Informationen ohne weiteres handeln und Entscheidungen treffen. Auch wenn das Unvorhergesehen daherkommt. Ja, das sind so Punkte, die dann immer diskutiert werden. Und das ist jetzt, wenn man neuronale Netzwerke diskutiert, ein interessanter Punkt, weil ja die These ist irgendwie, dass neuronale Netzwerke das eigentlich auch können. Und jetzt ist dann immer die Frage irgendwie, wann können die das und wann können, also können die das oder können die das nicht? Können wir vielleicht noch irgendwie drauf zurückkommen. Okay. Gut, das reicht eigentlich zu dem Gedanken. Es gibt jetzt ein Problem, was damit verbunden ist, das vor allen Dingen die Philosophie umtreibt. Und das wäre jetzt die Folie, bei der ich nicht weiß, ob ich sie im Stream haben möchte. Darum irgendwie danke. Das ist jetzt sozusagen eine zweite Reflexionsfolie, die auf die Philosophie zurückgeht. Das ist Udo Marquardt und er hat ein interessantes Wort geprägt, nämlich die Inkompetenz-Kompensationskompetenz. Inkompetenz-Kompensationskompetenz ist ein wunderbarer Ausdruck und er hat das entwickelt an der Philosophie, weil er gesagt hat, Philosophie ist gescheitert. Sie ist gescheitert erstens an der Herausforderung, Menschen zum richtigen Leben zu führen. Das hat Philosophie lange probiert, hat sie aber an der Religion verloren. Sie ist gescheitert an der technologischen Herausforderung. Philosophie hat es nicht geschafft, Technik zum Wohl des Menschen zu gestalten. Das ist an die exakten Wissenschaften gegangen, die sich sozusagen die Technikgestaltung vorgenommen haben. Und Philosophie ist nach Marquardt gescheitert an der politischen Herausforderung, Gerechtigkeit zu erzeugen. Diese Aufgabe ist an die Praxis der Politik gegangen und damit ist Philosophie in den letzten 2000 Jahren eigentlich an allen wesentlichen Herausforderungen gescheitert. Damit bleibt ja eigentlich nur noch eine Herausforderung, nämlich das Scheitern zu erklären. Und die Erklärung des Scheiterns ist Inkompetenz-Kompensationskompetenz. Was darin ein bisschen deutlich wird, ist die Zahnlosigkeit von Technikkritik. Und das ist jetzt auch ein Fehler, den Pädagogik oft macht. In der Pädagogik wird zwar viel Technikkritik betrieben, aktive Technikgestaltung im Sinne eines anderen Begriffs, den Mark Ward dann eingeführt hat, des Orientierungskönnens, wird in der Pädagogik aber selten betrieben. Sondern wir nehmen dann immer die bestehenden Systeme zur Kenntnis, zum Beispiel in der Uni Wien das Moodle, das es da gibt, beschweren uns lautstark über die ganzen Unzulänglichkeiten und arbeiten dann trotzdem damit. Was sollen wir machen? Ne? Und das passiert irgendwie allenthalben, dass an solchen Problemen irgendwie scheitert. Ich hatte schon gesagt, irgendwie, dass in der Universität die Curricula angepasst werden. Es gibt noch verschiedene andere Dinge, die angepasst werden und wo man diese kybernetische Steuerungsideologie schön sehen kann, die sich auch in vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen verbreitet. Das hier ist die Webseite des universitären Dokumentationssystems, in dem die Wissensbilanz der Universität erzeugt wird. Und diese Wissensbilanz wird benutzt zum Aushandeln von Zielvereinbarungen und um Mittel in der Universität zu verteilen. Ja, das ist also eine Steuerungsgröße, die vorgegeben ist mit bestimmten Sollwerten, wobei die Vorgabe jetzt interessanterweise nicht ist, dass wir einen bestimmten Wert erreichen, aber jedenfalls einen höheren. Also wir müssen jedes Jahr mehr Veröffentlichung produzieren. Natürlich ohne, dass die Personaldecke erhöht wird. Ne? Also mit den bestehenden Ressourcen immer mehr Veröffentlichungen. Es ist nicht so einfach, irgendwie jetzt zu erklären, irgendwie, dass das ja jetzt irgendwie eine ganz nette Idee ist, aber in der Praxis so nicht funktionieren kann. Ja, wie sollen wir das machen? Irgendwie, wir können ja nicht, gut, man kann ein bisschen tricksen. Also ein einfacher Trick ist irgendwie, die Veröffentlichung zählen immer pro Person. Wenn ich also jetzt einen Artikel veröffentliche und ich schreibe den Kollegen mit drauf, haben wir schon zwei Veröffentlichungen. Die Veröffentlichungsquote ist also um 100% gestiegen. Das Spiel mit solchen Überwachungssystemen kann manchmal unterhaltsam sein, irgendwie, aber irgendwann wird man meistens davon eingeholt. Ne? Das ist ein bisschen hakelig. Ein anderes System, das ganz interessant ist, ich weiß nicht, wie bekannt das ist, ist Sokrates Bund. In Österreich werden seit Mitte letzten Jahres, glaube ich, alle Schulnoten zentral erfasst, sicher gespeichert. Die Daten werden auch nicht weitergegeben und es wird nichts anderes damit gemacht, selbstverständlich, wie das ist bei solchen Datensammlungen. Und das ist natürlich eine interessante Frage, was für Möglichkeiten stecken dann eigentlich da drin? Meine erste Idee wäre, wenn ich diese ganzen Schulnoten habe und ich habe jetzt irgendwie die Ergebnisse der Zentralmatura, wäre es doch ganz interessant, das mal miteinander zu korrelieren, weil dann kriege ich raus, welche Lehrerinnen und Lehrer eigentlich wie gute Arbeit machen, weil ich dann eine Standardmessung habe mit der Zentralmatura, die Noten, die die vorher vergeben habe und das dann mit den Noten der Zentralmatura vergleichen kann. Und das könnte ganz interessant werden, um die Lehrerinnen und Lehrer ein bisschen zu steuern. Und ich würde wetten, irgendwie, dass eine Steuerung von Lehrerinnen und Lehrern auch auf eine breite Akzeptanz stößt, weil Lehrerinnen und Lehrer ja nur eine Zielgruppe sind, die meistens nicht den allerbesten Ruf genießen, auch wenn sie notorisch das Problem lösen, dass eine solche Steuerung in pädagogischen Kontexten nicht funktioniert und nicht funktionieren kann. Okay, das war das Beispiel und jetzt kommt ein drittes Beispiel und damit komme ich sozusagen dann zum Ende und ein bisschen zu dem Punkt, den ich angesprochen habe, dass ich ein paar Vorschläge hätte für Programmiererinnen und Programmierer. Die Vorschläge basieren ein bisschen auf der Erfahrung, dass so subjektiv gesehen die Informatik in den letzten gefühlt 100 Jahren an allen pädagogischen Problemen krachend gescheitert ist. Es ist nicht gelungen, auch nur ein einziges pädagogisches Problem zu lösen. Auf die Idee haben mich lustigerweise die Kollegen von der Informatik gebracht, weil sie mich eingeladen haben, einen Vortrag zu halten über die Herausforderungen der Digitalisierung für die Pädagogik. Und ich dann gesagt habe, irgendwie, die gibt's gar nicht. Ich sehe keine Herausforderung der Digitalisierung für die Pädagogik. Nichts, was da an Anforderungen an Schulen auf uns zukommt, könnte ich nicht beantworten mit einem Griff ins Regal mit der Literatur bis, sagen wir, 1920. Moderner brauche ich gar nicht werden. Damit kann ich irgendwie alles abdecken und die ganzen pädagogischen Konzepte, die damals entwickelt worden sind, das ist was, was jetzt so langsam sich größere Beliebtheit erfreut. Was Neues entwickeln brauche ich dafür eigentlich überhaupt nicht. Umgekehrt sieht das schon ganz anders aus und das klappt aber immer nicht. Ich für meinen Teil war persönlich daran beteiligt, ungefähr 10 Millionen Euro in den Sand zu setzen bei Versuchen, das zu machen. Das hat angefangen mit den intelligenten tutoriellen Systemen. Ich hatte das vorhin schon erwähnt, das hat irgendwie so in den 80er Jahren angefangen. Und mit den intelligenten tutoriellen Systemen ist was Interessantes passiert. Das, was immer noch ein Problem ist, Sie erinnern sich an die Geschichte mit dem Tesla und dem weißen Laster. Ja, dass irgendwie der Tesla automatisch selbstfahrendes System steht an der Kreuzung irgendwie, weißer Laster kommt, weißer Laster hat es noch nie gegeben, wird also nicht erkannt, das Ding fährt los und das, also gut. Das Gleiche ist eigentlich, also das hätte man sich denken können, dass sowas irgendwann passiert, weil das Gleiche mit intelligenten tutoriellen Systemen auch schon passiert ist, nur sozusagen in einer noch etwas extremeren Variante, weil ich nicht mit sowas Trivialem wie Laster, die sich ja schon relativ vorhersagbar verhalten, zu tun hatte, sondern mit Menschen. Was passiert ist Folgendes, man hat ein System modelliert, und dieses System sollte Lernenden optimal jetzt steuern, indem es Feedback gibt. Die Uni Wien verfolgt übrigens seit diesem Jahr eine Feedback-Policy und wir sollen Feedback in allen Lehrveranstaltungen realisieren. Das Feedback ist einer der zentralen Begriffe aus kybernetischen Regelkreisen, da kommt das her. Das Feedback irgendwie, aber das, also die, also ich muss immer lachen, wenn ich dran denke, dass wir jetzt irgendwie so Feedback geben sollen. Das finde ich immer ganz unterhaltsam. Die Kollegen finden das nicht ganz so lustig irgendwie, aber das ist schon irgendwie ganz witzig. Aber zurück zu den intelligenten tutoriellen Systemen. Es sind jetzt also semantische Netzwerke gemacht worden und die Idee bei den semantischen Netzwerken ist, dass die Fehler, die die Lernenden machen, erkennen und den Lernenden Tipps geben, wie sie diese Fehler lösen können in Bezug auf den Inhalt. Ja, das ist genau das, was auch mit Feedback erreicht werden soll. Und was passiert ist, ist Folgendes, man hat dieses System gebaut, dann mit dem ersten Lernenden getestet und der erste Lernende hat einen Fehler gemacht, der noch nicht modelliert war. Gescheitert irgendwie. Also hat man diesen Fehler eingebaut, das mit dem zweiten Lernenden getestet und der zweite Lernende hat einen Fehler gemacht, der noch nicht modelliert war. Also hat man diesen Fehler eingebaut irgendwie und das mit dem dritten Lernenden getestet und der dritte Lernende hat einen Fehler gemacht, der noch nicht modelliert war. Und das hat nicht aufgehört. Das war sozusagen ohne Ende. Und der Fehler, der gemacht worden ist, ist meines Erachtens, dass man versucht hat, Lernende auf den optimalen Weg zu bringen. Dieses System, was wir hier versucht haben zu bauen, versucht den umgekehrten Ansatz. Es versucht, abweichendes Verhalten zu fördern von Schülerinnen und Schülern. Weil abweichendes Verhalten eigentlich eine relativ wünschenswerte Sache ist, weil Schülerinnen und Schüler dann zum Ausdruck bringen, dass sie selbst die Kontrolle über ihren Lernprozess übernehmen und nicht mehr dem folgen, was die Lehrerinnen und Lehrer vorgeben. Das Problem an der Sache ist, dass es dann natürlich leicht passieren kann, dass die Lernerinnen und Lerner ein bisschen die Orientierung verlieren und sozusagen jetzt von dem Pfad abweichen und dann irgendwann nicht mehr wissen, wie sie weitermachen sollen. Und die Idee bei diesem System war, dass das Ding dann, wenn der Lerner sagt, jetzt möchte ich aber einen Tipp haben, wie ich weitermachen kann, auch unter widrigen Umständen sozusagen noch Hinweise geben kann, wie ich auf einen vorgegebenen Lernpfad zurückkommen kann. Ob der Lerner das dann macht oder nicht, ist dem Lerner überlassen, aber er kann zumindest eine Orientierung kriegen und das bietet ihm die Möglichkeit, ohne seinen Lernprozess in Gänze zu gefährden, von den Vorgaben der Lehrenden abzuweichen und insofern fördert das System dann abweichendes Verhalten, weil ich die Möglichkeit Möglichkeit habe, abzuweichen, ohne dass ich direkt den ganzen Prozess gefährde. Bei der Gelegenheit habe ich dann gelernt, dass es nicht nur in der Gesellschaft angesichts von Flüchtlingen etwas gibt, was sich Integrationsproblem nennt, sondern dass es das in der Informatik auch gibt, Integrationsprobleme. Das ist bei diesem System aufgekreuzt. Es gab jede Menge Integrationsprobleme, die dann letztlich verhindert haben, dass die verschiedenen Komponenten miteinander zusammengearbeitet haben. Das wäre also ein Beispiel für eine Herausforderung, so lernunterstützende Software so zu bauen, dass sie nicht Effizienz und Effektivität steigert, sondern dass sie abweichendes Verhalten fördert. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
Dankeschön an Christian Swartz. Er hat uns anschaulich gezeigt, warum wir unsere Lehrerinnen und Lehrer nicht einfach so durch Computer ersetzen können und was das alles irgendwie mit Kybernetik zu tun hat und was jetzt das Wort Inkompetenz, Kompensationskompetenz heißt. Danke dafür. Ein Applaus bitte für Herrn Schwarz. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit für ein paar Fragen. Gibt es irgendwelche offenen Fragen? Bitte schön.
Mir ist nicht ganz klar, was mit abweichendem Verhalten gemeint ist und welcher Art die Rückführung in dem Fall funktionieren sollte.
Was mit abweichendem Verhalten gemeint ist, ja, das ist mit so Begriffen in pädagogischen Kontexten oft so, dass sie unterschiedlich bestimmt werden können. Also es gibt ja das Phänomen der verhaltenskreativen Schülerinnen und Schüler, so werden die in der Schule irgendwie bezeichnet. Das wäre eine Form von abweichendem Verhalten, deviantes Verhalten, also wird in der Soziologie relativ breit erforscht. Also ein Beispiel wären Sandler. Sandler zeigen abweichendes Verhalten, weil sie sich weigern, sich in die gesellschaftlichen Strukturen einzufordern. Das ist hier jetzt in einem etwas engeren Kontext gemeint. Um das an einem Beispiel zu erläutern, in Österreich gibt es neuerdings Bildungsstandards. Das normale Verhalten, das von Schülerinnen und Schülern, auch von Lehrerinnen und Lehrern erwartet wird, ist jetzt, dass sie sich um die möglichst effektive und effiziente Erreichung der in den Bildungsstandards festgeschriebenen Ziele kümmern und dafür den vorgegebenen Pfaden folgen, die man natürlich irgendwie idealerweise jetzt irgendwie erforscht hat, gemessen hat irgendwie und herausgefunden hat, irgendwie, wie das jetzt sozusagen im Durchschnitt am besten funktioniert. Das wäre normal. Und das ist ja auch eine wichtige Aufgabe von Schule. Also Schule ist eigentlich eine Normalisierungsinstitution. Was Norm ist, legen an der Stelle traditionell politische, also staatliche und ökonomische Interessen fest. Und der Klassiker, der ist immer noch relevant, ist, Schülerinnen und Schüler müssen in der Schule lernen, pünktlich zu sein, gehorsam zu sein, fleißig zu sein, Anweisungen zu befolgen, also so Tugenden irgendwie, die auch in Unternehmen gerne gesehen werden. Das heißt heute nicht mehr Tugenden, sondern soziale Kompetenz, läuft aber mehr oder weniger aufs Gleiche raus und die Schüler sollen sozusagen normalisiert werden. Das ist okay, weil Ausbildung auch eine Aufgabe von Schule ist. Natürlich muss ich irgendwie auch in der Gesellschaft ja mein Brot jetzt irgendwie verdienen. Wir können noch über garantiertes Grundeinkommen diskutieren. Das wäre dann noch ein interessanter Punkt. Und die Möglichkeiten, die ich mit Computertechnologie habe, das auch irgendwie praktisch zu realisieren, das fände ich eine interessante Herausforderung. Ich hätte übrigens dieses garantierte Grundeinkommen gerne weltweit gleich. Ja, dafür brauche ich jetzt ein performantes Informationssystem, was es also schafft, für alle Menschen irgendwie sozusagen das zu managen irgendwie und zu administrieren. Das wäre nochmal eine interessante Herausforderung. Wenn ich jetzt als Schüler davon abweiche und sage irgendwie, ich möchte aber auch andere Ziele erreichen oder ich für meinen Teil möchte das auf einem anderen Pfad machen, dann ist das zunächst mal nicht vorgesehen. Und die Schulen gehen dann immer hin und versuchen, die Schülerinnen und Schüler auf den Pfad der Tugend zurückzuführen. Das ist aber nicht immer unbedingt sinnvoll, weil ich, um mein eigenes Denken zu entwickeln, um mein eigenes Vorstellungsvermögen zu entwickeln, auch oft von Vorgaben abweichen muss, um das mal auszuprobieren. Wie ist das denn, wenn ich anders denke? Wenn ich jetzt, was für mich jetzt extrem provokativ wäre, wenn ich mich jetzt mal sozusagen in einen FPÖ-Wähler reindenke und versuche irgendwie so zu denken wie ein FPÖ-Wähler, ne? Kann man ja mal ausprobieren, irgendwie, was passiert denn dann? Möchte ich nicht in der Realität sehen, ne? Das, also das nicht, aber so als Simulation würde ich schon gerne irgendwie mal testen, ne? Das Simulation würde mir auch reichen, irgendwie Transformation in Realität hätte ich jetzt nicht haben müssen, irgendwie, aber gut, der Wähler hat entschieden. Das wäre abweichendes Verhalten und also pädagogische Institutionen liefern zunächst mal Freiräume, in denen das möglich ist, abweichendes Verhalten zu zeigen, nur dass sie das oft nicht zulassen. Das könnte man aber jetzt sozusagen über solche Software durch die Hintertür unterschieben. Die Pointe bei dem System ist, dass der Lehrer dafür gar nichts machen muss. Der unterrichtet jetzt, wenn er jetzt so Online-Material bereitstellt, genauso wie immer. Und das ist einfach ein Plugin, das ich in Moodle oder wie in dem Fall hier Ilias irgendwie einspielen kann. Und wenn das Plugin vorhanden ist, kann der Schüler also abweichen von dem, was der Lehrer vorgegeben hat und die Steuerung des Lehrers unterlaufen und dann sozusagen von dieser Normvorgabe abweichen. Und der Freiraum zwischen dem Schüler und dem Lehrer, der entsteht und das wäre dann sozusagen abweichendes Verhalten, wenn ich von den Vorgaben, denen die Institution normalerweise folgt, abweiche. War jetzt ein bisschen lange Erklärung, aber...
Die Frage beantwortet?
Ja, für mich war das jetzt noch nicht wirklich sehr konkret, muss ich gestehen. Das Spannende dabei ist natürlich die Frage, das erwartete Ergebnis aus meiner Sicht in dem Fall wäre ja, dass der Schüler, der sozusagen abweicht, irgendwohin abweicht und sich auch wohl dabei fühlt. Von mir aus schaut er sich YouTube-Videos an. Kann dabei auch vieles lernen, aber vielleicht nicht unbedingt das, was ursprünglich geplant war, dass er lernen sollte.
Ja, das ist doch gut so. Warum sollte er sich nach einem Plan richten? Um das konkreter zu machen, das ist die Systemarchitektur. Die ganzen Komponenten sind auch, also das ist im Wesentlichen Open Source, man kann die also runterladen. Es gäbe also die Möglichkeit, das weiterzuentwickeln. So, das folgt irgendwie relativ stark also klassischem Aufbau. Wir haben hier ein Cognitive Model, ein Learner Model, eine Reasoning Engine, ein Interface zum Lernmanagementsystem, das sozusagen zum Überblick irgendwie und ich für meinen Teil irgendwie hatte auch das Vergnügen, weil die Software da noch nicht so weit war, die OWL-Semantik händisch schreiben zu dürfen. Die gibt es also auch allerdings nicht fehlerfrei, wie das so ist, wenn man sowas mit der Hand schreibt. Ich weiß nicht, ob schon mal jemand OWL-Dateien mit der Hand geschrieben hat. Ich hätte den Kollegen am liebsten den Hals dafür umgedreht, muss ich irgendwie zugeben. Okay, das war aber jetzt war die Frage noch, die hatte noch einen zweiten Teil, der mir jetzt gerade entfallen ist.
Ich weiß jetzt nicht, was der erste Teil war, aber mir ging es im Wesentlichen darum, dass sich eben der Schüler völlig verliert und die Frage ist eben, wie man dieses Verlieren sozusagen wieder regulieren kann, sodass man doch wieder zu dem Thema zurückfindet, das man ursprünglich lernen sollte oder wollte.
Ich kann ein bisschen irgendwie vorgreifen, irgendwie. Ich habe ja das Vergnügen irgendwie, dass ich morgen Abend irgendwie ein bisschen über digitale Grundbildung sprechen darf, dass wir als verbindliche Übung in österreichischen Schulen eingeführt wird. Das wird ganz gut werden. Ich habe das Vergnügen gehabt, einen Lehrplan mitzuschreiben. Ich bin mal gespannt, ob das, was da drin steht, die letzte Runde der Überarbeitung überlebt irgendwie. Aber das werden wir sehen. Ein Gedanke, der dabei leitend war, war Folgendes. Was häufig mit sowas wie digitalen Kompetenzen verbunden ist, ist problemlösendes Denken. Das ist ein Lernziel, das da formuliert wird. Die Schülerinnen und Schüler sollen problemlösendes Denken lernen. Und dafür lernen so Computational Thinking, algorithmisches Denken, prozedurales Denken, angefangen am im Kindergarten mit diesen B-Maus, die sich im Moment irgendwie relativ großer Beliebtheit erfreut, über Systeme irgendwie, die in der Volksschule und so weiter implementiert werden. Das ist eine interessante Sache, sicher auch eine gute Idee, übersieht aber einen Punkt. Und der Punkt, der übersehen wird, ist, wer setzt denn die Probleme? Die Zeit ist vorbei. Nicht die Schülerinnen und Schüler, die setzen die Probleme nicht und sie lernen dabei nicht, sich selbst Probleme vorzunehmen. Und das ist aber eigentlich das, was die Sache interessant macht. Das heißt, dass man lernt, Probleme zu lösen, ist eine sehr gute Sache. Man muss aber auch lernen, sich Probleme vorzunehmen und von den vorgegebenen Problemen abzuweichen.
Wunderbar, danke schön.
Vielen Dank nochmal für Ihre Zeit. Spaß.